Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Wenn es um Medikamente geht, habt ihr als Patientinnen und Patienten mehr Rechte, als ihr vielleicht denkt.
Oftmals lohnt es sich, beim Arzt mal nachzufragen, um ein neueres Medikament oder vielleicht auch einen besser passenden Wirkstoff zu bekommen.
Und wie sieht es eigentlich mit Medikamenten aus, die noch gar nicht zugelassen sind? Können die zum Beispiel bei lebensbedrohlichen Erkrankungen trotzdem eingesetzt werden?
Darüber sprechen wir in dieser Folge und wir klären auch, was ihr tun könnt, wenn ihr den Verdacht habt, dass euer Arzt oder eure Ärztin vielleicht einen Behandlungsfehler gemacht hat. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Und ich bin Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und Mikrobiologin. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Zum ersten Mal ist eine Anwältin bei Auf Herz und Nieren zu Gast. Sie hat auch versprochen, dass sie die Dinge so einfach erklärt, dass wir und ihr sie alle verstehen werden. Und noch eine Besonderheit, es ist unsere erste Videopodcast-Folge. Also falls ihr mal einen Blick hinter die Kulissen unseres Podcast-Studios werfen wollt, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir verlinken euch die Folge auch nochmal dort in den Shownotes. Wir steigen jetzt ein ins Thema, wie immer, mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Nicht verschreibungspflichtige Medikamente müssen Patienten in der Regel selbst bezahlen, also zum Beispiel leichte Schmerzmittel, Hustensaft oder Wundsalben. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten bezahlt die Krankenkasse normalerweise den Großteil der Kosten. Gesetzlich Versicherte müssen mindestens 5 und höchstens 10 Euro zuzahlen, aber nie mehr als die Kosten des Medikaments.
Ja, und auch Lifestyle-Produkte wie zum Beispiel Potenzmittel oder Appetitzügler werden von den Krankenkassen nicht übernommen.
Wenn Medikamente für eine Behandlung eingesetzt werden, für die sie nicht zugelassen oder noch nicht zugelassen sind, dann spricht man von einem Off-Label-Use. Das passiert zum Beispiel häufig bei Krebserkrankungen. Experten schätzen, dass der Off-Label-Use in der Onkologie heute bei etwa 60% der Behandlungen vorkommt.
Nachgewiesene Fehlbehandlungen gibt es in Deutschland laut Statistiken fast gar nicht. Im Jahr 2022 ermittelten Sachverständige des medizinischen Dienstes knapp 2700 Fälle. Verdachtsfälle gab es etwa 13.000. Und für Geschädigte besteht die Möglichkeit, Schmerzensgeld zu bekommen.
Jetzt begrüßen wir unsere heutige Expertin, Bibiane Schulte-Bosse. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht in der Kanzlei Streter Rechtsanwälte in Bonn und hat den weiten Weg nicht gescheut von Bonn heute hierher ins Podcaststudio. Bibiane, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren.
Ja, danke schön. Ich danke mich ganz herzlich für die Einladung bei euch beiden.
Bibiane, wir haben es ja jetzt schon gesagt, du bist Fachanwältin für Medizinrecht. Mich würde mal interessieren, was war denn der spektakulärste Fall in diesem Bereich, den du je vertreten hast?
Also grundsätzlich ist jeder Fall erstmal natürlich spektakulär. Gerade bei Patientenfällen ist das total schön, wenn man am Ende dem Patienten zum Beispiel seine Behandlung oder sein Medikament besorgen kann, sozusagen von der Krankenkasse, und die zur Kostenerstattung bekommt, weil man hilft ja wirklich ganz praktisch und die Freude in den Augen der Patienten ist oftmals total groß. Das Spektakulärste liegt noch gar nicht so lange zurück. Da bin ich nämlich bis vor das Bundesverfassungsgericht hochgegangen, auch mit einer Patientin. Es ging ausgerechnet um Off-Label-Fall auch. Können wir vielleicht später noch dazu kommen. Wir haben zwar vor dem Bundessozialgericht und auch leider vor dem Bundesverfassungsgericht verloren, dennoch aber natürlich eine wegweisende Entscheidung erzielt. Und sowas ist natürlich spannend. Man geht nicht so häufig den Instanzenweg bis nach ganz oben durch, ja.
Bibiane, genau über dieses Thema Recht und Medikamente wollen wir jetzt sprechen. Mhm. Inzwischen ist es ja so, dass Patientinnen und Patienten sehr, sehr gut informiert sind. Das liegt natürlich daran, dass medizinische Informationen heute viel leichter zugänglich sind, als das früher der Fall war. Man findet zum Beispiel im Internet viele teilweise gute Informationen eben auch zu Medikamenten. Und Es gibt eben Menschen, die ganz konkret im Kopf haben, sie möchten ein bestimmtes Medikament, manchmal sogar schon im Vorfeld, oder das ergibt sich halt im Laufe des Arztgespräches. Man informiert sich dann weiter, möchte vielleicht dann zum Beispiel auch ein anderes Medikament haben. Ich habe mich gefragt, welche Gründe es dafür gibt. Also erstmal, was so die Ausgangssituation ist. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, man möchte vielleicht ein Medikament haben, das noch spezifischer wirkt. Das Nebenwirkungsspektrum ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Ich glaube, ein Beispiel wären vielleicht Psychopharmaka bei Depressionen. Da gibt es eine ganze Reihe von Wirkstoffen, die ähnlich wirken. Man probiert sowieso aus, was helfen könnte. Die haben aber sehr unterschiedliche Nebenwirkungen. Und vielleicht ist einfach für mich persönlich das eine Nebenwirkungsspektrum sozusagen das kleinere Übel. Kann ich das einfach so machen? Also kann ich zu meinem Arzt, meiner Ärzte gehen und sagen, ich hätte gerne dieses Medikament?
Machen kann man das natürlich. Die Frage ist, hat das Erfolg? Ja, muss der Arzt dem Folge leisten? Erstmal klare Antwort, nein. Weil wir haben Arztvorbehalt in Deutschland. Der Arzt hat die Therapiehoheit, ja. Und nur er ist ja auch Experte für die Erkrankung, stellt die Diagnose beim Patienten nach einer ausführlichen Anamnese. Und das lässt sich natürlich nicht ersetzen, dadurch, dass Patienten jetzt Dr. Google oder Ähnliches befragt haben, ja. Das finden die Ärzte auch. Das ist jetzt meine private und professionelle Erfahrung, die leiden da auch so ein bisschen drunter, ja, dass die Patienten sich vorher schon informiert haben, nicht immer auf den besten Webseiten gelandet sind, ja. Gerade in diesem Medizinbereich ist es ja auch so, dass oftmals nur die Leute in irgendwelche Foren schreiben, wo es schiefgegangen ist, ja, oder wo es nicht so gut gelaufen ist. Wir kommen da ja später auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist für die Ärzte auch eine Belastung. Also erstmal, wir haben Therapiehoheit in Deutschland. Der Arzt stellt die Diagnose und die Entscheidung. Fällt er auch, was für ein Arzneimittel verordnet wird oder was für eine Behandlung der Patient bekommt. Zum Thema Nebenwirkungsspektrum. Jedes Arzneimittel hat Nebenwirkungen, ja. Es gibt kein, also selbst die einfachsten rezeptfreien Medikamente, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, ja. Selbst die haben Nebenwirkungen. Das finden wir Patienten in der Packungsbeilage. Der Arzt findet das in der sogenannten Fachinformation. Das ist ja auch klar, weil so eine Arzneimittelwirkung und die Zulassung wird letztlich erteilt aufgrund einer positiven Risiko-Nutzen-Abwägung, ja. Also am Ende guckt man, überwiegt die Wirkung des Arzneimittels potenzielle Nebenwirkungen. Und selbst wenn im Beipackzettel Nebenwirkungen aufgeführt sind, heißt das ja nicht, dass der Patient die auch alle bekommt. Ja, das ist ja nicht sozusagen ein Versprechen des Pharmaherstellers. Diese Nebenwirkungen bekommst du. Du hast das bei Psychopharmaka angesprochen. Da ist ja oftmals Gewichtszunahme bei den Patienten, was man natürlich, also ich glaube, kein Mensch, ob Männlein oder Weiblein, er sie es möchte das haben, ja. Natürlich würde man sich dann lieber für ein Arzneimittel entscheiden, wo das vielleicht keine Nebenwirkung ist und sich dieser Gefahr nicht aussetzen. In so einem Fall kann man den Patienten nur raten, sprecht über diese Ängste und Befürchtungen mit eurem Arzt und trefft natürlich gemeinsam irgendwie die Verordnungsentscheidung und die Therapieentscheidung. Der Wille des Patienten ist natürlich auch in gewisser Hinsicht maßgeblich. Der Patient entscheidet ja letztlich. Nehme ich das Arzneimittel, nehme ich das nicht, möchte ich ein anderes, ja. Und wenn er Angst hat, Bedenken hat und es vielleicht gar nicht einnehmen würde, das Arzneimittel, das sichert ja auch nicht den Therapieerfolg, ja. Deshalb, in so einem Fall hilft nur Gespräch mit dem Arzt. Kann ich das nehmen? Muss ich das nehmen? Was sind die Risiken? Vielleicht probiert man es erstmal aus. Da ist, sage ich mal, Kommunikation alles.
Das stimmt. Und wir wissen ja auch von Studien, wenn die Patientinnen und Patienten mit entschieden haben, dann ist die Therapietreue höher.
Auf jeden Fall, ja.
Und damit auch der Therapieerfolg natürlich.
Mich würde ja interessieren, welchen Spielraum hat der Arzt denn beim Verschreiben von Medikamenten? Also kann der quasi jedes Medikament für jede Behandlung verschreiben oder an was ist der quasi gebunden?
Ja, ihr habt das ja eben in euren Einleitungssätzen schon schön gesagt, ja. Also grundsätzlich, wir fangen jetzt mal bei der gesetzlichen Krankenversicherung, also bei der GKV an, ja, abgekürzt. In der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Patient erstmal auf alles Anspruch zur Behandlung einer Krankheit unter anderem. Ja, wir bleiben jetzt mal bei der Krankenbehandlung und da ist diese Arzneimitteltherapie natürlich mit dabei. Er hat einen Anspruch auf alle zugelassenen und verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind grundsätzlich vom Leistungsbereich ausgeschlossen, also die muss er grundsätzlich selber zahlen. Es gibt aber Also jetzt gehen wir ganz tief rein ins SGB V, ne? Paragraph 31 Absatz 1 Satz 4 SGB V. Wir sind jetzt schon knietief oder kindtief drin, ja? SGB V. Da gibt's so eine Ausnahmeregelung. In ganz, ganz krassen Ausnahmefällen, wenn es wirklich für den Patienten gar nichts anderes mehr gibt, kann der Arzt auch ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel auf Kassenrezept verordnen. Das sind natürlich absolute Mega-Einzelfälle, ja? Also das darf nicht die Regel sein, aber solche Fälle gibt's tatsächlich. Deshalb die gesetzliche Krankenversicherung will und muss ja auch dem Patienten eine umfassende Behandlung und Versorgung bieten. Deshalb hat man da auch so diese Ausnahmevorschrift drin. Aber grundsätzlich erstmal, der Patient kann alles beanspruchen, was zugelassen ist, indikationsgerecht eingesetzt wird, verschreibungspflichtig und was aber auch nicht sonst durch das Gesetz ausgeschlossen ist. Neben verschreibungspflichtigen Arzneimitteln haben wir zum Beispiel auch, ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, den Ausschluss von sogenannten Lifestyle-Arzneimitteln. Mhm. Also die sozusagen zu Gewichtsregulierung, Raucherentwöhnung, Haarwuchs dienen, ja, solche Sachen, die sind grundsätzlich auch wieder ausgeschlossen vom Leistungssektor, weil man da sagt, die werden ja gar nicht unbedingt zur Behandlung oder nicht nur zur Behandlung einer Krankheit eingesetzt. Ja, so die Frage ist, fehlender Haarwuchs, ja, eine Krankheit. Ich glaube, das muss man auch wieder unterschiedlich und immer individuell betrachten. Ja, ich sage, ein Mann mit Glatze ist akzeptierter irgendwie so im Bild der Öffentlichkeit als eine Frau sicherlich. Ja, deshalb ist das letztlich relativ zu sehen. Aber diese Ausschlüsse gibt es natürlich und die muss der Vertragsarzt auch bei seiner Verordnungsentscheidung beachten.
Aber gibt es da dann, Bibiane, schon auch Graustufen und Zwischenstufen, dass man in bestimmten Fällen, schwerwiegenden Fällen und Ähnlichem dann doch wieder auch solche Lifestyle-Wirkstoffe in Anführungsstrichen eine Kostenerstattung beantragen kann?
Ja, absolut. Schon. Diese Ausnahmevorschrift, die ich gerade genannt habe, ja, die gilt dafür natürlich auch. Aber nicht alles, was wir auf den ersten Blick vielleicht kosmetischen Zwecken dient, ja, ist auch unbedingt ausgeschlossen, ja. Wenn wir jetzt an die Vitiligo denken, ja, diese sogenannte Weißfleckenkrankheit, ja, dabei handelt es sich nicht um eine Lifestyle-Indikation oder das zugelassene Arzneimittel da jetzt auch nicht um ein Lifestyle-Arzneimittel, ja, weil zum einen ist die Vitiligo ja auch nicht eines dieser Regelbeispiele im Gesetz. Sie ist auch nicht in der Arzneimittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses aufgeführt. Und vor ein paar Jahren hat der gemeinsame Bundesausschuss mal ein anderes Arzneimittel im Anwendungsbereich der Vitiligo geprüft, ob er es auf diese sogenannte Lifestyle-Liste draufsetzt und hat letztlich das Prüfungsverfahren abgeschlossen, ohne das Arzneimittel oder die Indikation aufzunehmen. Das ist noch ein zusätzlicher Hinweis, dass das jetzt beispielsweise keine Lifestyle-Indikation ist. Und man muss auch sagen, gerade wenn man diese Vitiligo, diese Weißfleckenkrankheit mit Gesichtsbeteiligung hat, diese nicht segmentale Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung, das ist natürlich etwas, was den Krankheitswert oder den, auf jeden Fall diesen Krankheitsbegriff erfüllt. Ja, das ist ja ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand, ja, der ärztlicher Behandlung bedarf. Und da ist vielleicht diese Grenze einer entstellenden Wirkung schon überschritten, ja. Da hat das Bundessozialgericht viele verschiedene Entscheidungen zugefällt. Unter anderem sagen sie, wenn einem unbeteiligten Dritten sozusagen auf der Straße auffällt, mit demjenigen stimmt optisch etwas nicht, was Neugier und Betroffenheit bei dem anderen auslöst, dann wird man immer sagen können, hier ist ein Krankheitswert schon gegeben. Deshalb nicht alles, was auf den ersten Blick Lifestyle ist, ist Lifestyle. Und gerade bei der Vitiligo hören das, glaube ich, Patienten zu Unrecht ganz häufig, dass die Ärzte denken, darf ich das überhaupt verschreiben? Ja. Und man wird sagen können, ja, die Krankenkassen übernehmen das, ja, und sind verpflichtet dazu, das zu übernehmen.
Da geht es dann auch ganz viel um Aufklärung der Ärzte, die da in bestimmten Fällen einfach dann wichtig ist, ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Bibiane, für manche Erkrankungen gibt es keine einzige zugelassene Therapie. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Oder es gibt eben nur eine Behandlung, die ich vielleicht nicht vertrage oder die nicht wirkt und keine zugelassene Alternative. Dann gibt es eben die Möglichkeit dieses sogenannten Off-Label-Uses. Wir haben es schon angesprochen. Was bedeutet das denn genau und welche Rahmenbedingungen gibt es da rechtlich?
Ja, ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber wir haben ja Zeit, ne? Grundsätzlich hat der Versicherte, habe ich ja gesagt, einen Anspruch auf zugelassene Arzneimittel. Die Zulassung weist sozusagen nach, dass das Arzneimittel zweckmäßig im Sinne des Gesetzes ist. Der Arzt muss nämlich bei all seinen Verordnungen das sogenannte Wirtschaftlichkeitsprinzip einhalten. Das hören Patienten auch ganz häufig. Ja, sie sagen, aus Wirtschaftlichkeitsgründen kann ich vielleicht das und das nicht verordnen. Manchmal hören die auch, ich habe dafür gar kein Budget. Was man gleich mal so sagen kann, das ist Quatsch. Budgets gibt es schon ganz lange nicht mehr, ja. Natürlich gibt es Orientierungswerte oder Richtgrößen oder Zielquoten auf Ebene der kassenärztlichen Vereinigung. Das sind aber immer nur Orientierungswerte für den Arzt. Man kann es runterbrechen, all das, was für den Patienten medizinisch notwendig ist, auf das hat er auch Anspruch. Dieses Wirtschaftlichkeitsgebot besagt nämlich, dass Ärzte all das verordnen dürfen, Versicherte auf all das Anspruch haben und die gesetzlichen Krankenkassen all das bewirken, also bezahlen müssen, ja, was ausreichend ist, zweckmäßig ist, wirtschaftlich ist und das Maß des Notwendigen nicht überschreitet.
Das heißt, wenn jetzt mein Arzt mir sagt, ich kann dir das Medikament nicht verordnen, weil das nicht mehr in meinem Budget drin ist diesen Monat, dann muss man da sagen, glaube ich nicht, kann nicht sein oder wie gehe ich dann damit um?
Das ist natürlich ganz schwierig. Ich glaube, der Arzt sagt das natürlich nicht böswillig. In den Köpfen der vielen Ärzte leben diese Budgets noch. Okay. Und vor allen Dingen die Angst, wenn man sein Budget überschreitet, wird man als Arzt in Regress genommen. Ja, da haben die meisten Angst vor. Sie denken, oh, dann werde ich in Regress genommen und muss den Wert dieses Arzneimittels, ja, inzwischen ist es immer nur der Mehrwert zwischen der wirtschaftlichen und unwirtschaftlichen Alternative, im Nachgang zahlen. Okay. Ja, wie so eine Art Schadensersatzanspruch. Diese Regresse gehören fast der Vergangenheit an. Die bewegen sich wirklich quasi im Nullbereich. In vielen Bezirken der kassenärztlichen Vereinigung gibt es das gar nicht mehr, weil die so ein ausgeklügeltes System haben zwischen Ziel- und Verordnungsquoten, um die Ärzte natürlich zu einer auch wirtschaftlichen und in gewisser Hinsicht, sage ich mal, sparenden Verordnungsweise anzuhalten. Weil wir dürfen ja alle nicht vergessen, das sind Gelder der Solidargemeinschaft, mit denen wir umgehen und die Ärzte umgehen und mit denen muss man natürlich ordnungsgemäß umgehen. Das soll sozusagen ja selbstverständlich sein. Aber letztlich all das, was medizinisch notwendig ist, ist immer auch wirtschaftlich im Sinne des SGB V. Weil dieses, was bei den Ärzten oft lebt, Wirtschaftlichkeitsprinzip heißt auch gleichzeitig, dass man das Günstigkeitsprinzip anwendet, dass es immer das Billigste sein muss. Das stimmt gar nicht. Dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip kommt immer nur zur Anwendung in einer ganz bestimmten Fallkonstellation, nämlich wenn du erstmal zwei Verordnungsalternativen hast, ja, bei nur einer, die medizinisch notwendig ist, ist die immer quasi automatisch wirtschaftlich, weil du hast ja nur eine Alternative. Wenn du zwei Verordnungsalternativen als Arzt hast für einen Patienten in einer bestimmten Situation und vielleicht zwei Alternativen, die sich wie eineiige Zwillinge aufs Haar gleichen, dann ist natürlich die günstigere wirtschaftlich im Sinne des SGB V. Wenn aber eine der Alternativen einen wie auch immer gearteten therapeutischen Vorteil aufweist für, und jetzt Achtung, immer den individuellen Patienten, da darf man jetzt nicht von dem Beipackzettel ausgehen, nach dem Motto, hier habe ich einmal 3 Seiten Nebenwirkungen, hier nur eine halbe, ja, das zählt nicht, du musst immer den individuellen Patientenfall betrachten. Aber wenn eine Alternative für diesen individuellen Patienten besser geeignet ist, dann ist die auch wirtschaftlich im Sinne des SGB V, weil dieser therapeutische Mehrwert ja schon einen hohen Stellenwert hat, auch im Wirtschaftlichkeitsprinzip. Ja. Aber das sozusagen erstmal vorausgeschickt an dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip, das schwebt immer wie so eine Wolke eigentlich über allem, im gesamten SGB V, also im 5. Sozialgesetzbuch, über alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung schwebt das drüber. Nun hattest du gefragt zum Thema Off-Label-Use, ja, genau. Ja. Haben die Patienten darauf Anspruch und wann haben sie darauf Anspruch? Man muss erst noch mal so ein bisschen unterscheiden. Du hast vorhin gesagt, nicht zugelassene Arzneimittel. Mhm. Das ist der sogenannte No-Label-Use, ja. Mhm. Das ist noch ein bisschen eine andere Sache. Das würde ich jetzt noch mal zur Seite schieben, ja. Häufiger ist natürlich der Off-Label-Use. In der Onkologie ganz viel und in der Pädiatrie, in der Kinderheilkunde. Ganz viele Arzneimittel sind gar nicht für Kinder zugelassen in der spezifischen Situation und auch für die Altersklasse.
Weil sie getestet wurden für die Altersklasse, oder?
Genau, weil es nicht für die Altersklasse getestet wurde beispielsweise. Und da findet ganz viel Off-Label-Use statt beispielsweise. Versicherte haben ausnahmsweise auch einen Anspruch auf einen zulassungsüberschreitenden Einsatz eines Arzneimittels. Zuerst muss man gucken, ist dieser Off-Label-Use vielleicht schon als verordnungsfähig in der Arzneimittelrichtlinie gekennzeichnet? Es gibt eine Expertenkommission beim BfArM, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die auch lustigerweise in Bonn sitzen, ja, machen wir uns ganz in der Nähe. Die bewerten im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusses in so ganz häufigen Indikationen, oftmals ist da die Onkologie dabei, ja, ob ein Off-Label-Einsatz auch mit Zustimmung des pharmazeutischen Unternehmers vielleicht stattfinden soll. Mhm. Off-Label ist er ja nur, weil dafür noch keine Zulassung erteilt wurde, vielleicht weil keine Studien vorliegen, vielleicht weil die Krankheit total selten ist. Ja, da gibt es ja mannigfaltige Gründe. Wenn also die Indikation in das Arzneimittel, in dieser Arzneimittelrichtlinie in der Anlage Römisch 4 aufgeführt ist, dann ist es verordnungsfähig. Aber auch davon abweichend kann der Versicherte einen Anspruch haben. Nämlich dann, wenn er die Voraussetzungen, die die Rechtsprechung aufgestellt hat, dafür erfüllt. Mhm. Fangen wir erstmal mit dem einfachen Off-Label-Use an. Der findet bei schwerwiegenden oder die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigenden Erkrankungen statt. Wenn der Patient an so einer Erkrankung leidet und er keine zugelassene Therapiealternative hat, entweder weil es sie gar nicht gibt oder weil die bei ihm vielleicht schon erfolglos eingesetzt wurde oder er die nicht nehmen kann aufgrund einer Kontraindikation, da gibt es ja viele Möglichkeiten, dann sagt man, die Krankenkasse muss diesen Off-Label-Use bezahlen, wenn die begründete Aussicht auf einen Therapieerfolg besteht. Wann besteht die nun? Ja, da gibt es auch mannigfaltige Rechtsprechung zu. Man kann es auf den Punkt runterbrechen. Die Rechtsprechung sagt, diese begründete Aussicht auf einen Therapieerfolg besteht, wenn wir schon ganz viel Evidenz haben. Also, wenn es schon Zulassungsstudien gibt der Phase Römisch 3, das sind die Studien, die vorliegen, wenn man ein Arzneimittel eh zulassen will und zulassen kann für die Indikation. Oder wenn es solche Studien nicht gibt, dann aber absoluter Konsens in den Fachkreisen besteht und man natürlich trotzdem eine gewisse Anzahl an Studien auch schon vorliegen hat. Dann muss die Krankenkasse zahlen. Dann gibt es noch den, sage ich mal, etwas schwerwiegenderen Off-Label-Use. Wenn der Versicherte an einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung leidet oder einer wertungsmäßig damit vergleichbaren Erkrankung. Und auch wieder, wenn er keine Therapiealternative hat, dann brauchen diese Studien nicht in dieser Evidenz vorzuliegen, sondern dann reichen schon Hinweise und Indizien auf einen Therapieerfolg. Diesen ausnahmsweisen Leistungsanspruch, diesen letzteren, den findet man auch im Gesetz. Im Paragraphen 2 Absatz 1 klein a SGB 5, wir bewegen uns immer tiefer rein. Ja.
Gut, dass wir uns die Paragraphen nicht merken. Genau.
Aber so ein paar muss man leider nennen, ja. Und dieser Paragraph 2 Absatz 1 klein a SGB 5, der hat letztlich seinen Ursprung im sogenannten Nikolausbeschluss des Bundesverfassungsgerichts, ja. Nikolaus, warum heißt der Nikolausbeschluss? Wir Juristen haben ja ein wenig Spaß, ne? Also wir nur an den Worten, weil der am Nikolaustag des Jahres 2005 gefällt ist. Und deshalb ist er dann irgendwie als Nikolausbeschluss in die Geschichte eingegangen und dann letztlich kodifiziert worden im SGB 5. Mhm. Dieser letzte Leistungsanspruch setzt aber auch voraus, dass man so eine notstandsähnliche Situation als Patient hat, dass wirklich diese Lebensgefahr und Bedrohung ein gewisses Wahrscheinlichkeitsausmaß erreicht hat und natürlich auch unmittelbar bevorsteht. Ja, also man hat zum Beispiel verneint, so eine notstandsähnliche Situation beim Prostatakarzinom im Anfangsstadium, ja. Mhm. Leider auch das, was ich zuletzt vertreten habe, bis vor das Bundesverfassungsgericht, ja. Das ungeborene Kind im Mutterleib, was einer Virusinfektion ausgesetzt war, die von der Mutter auf das Kind überzugehen drohte, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind geschädigt war, letztlich, ich sage jetzt extra in Häkchen, nur bei 16% lag. Ja, für Mediziner und Wissenschaftler, also du ziehst schon die Augenbrauen hoch, sind 16% sehr viel. Ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, beim russischen Roulette die Kugel zu kriegen. Ja, aber die Richter haben gesagt, es ist ja nicht überwiegend wahrscheinlich, dass hier eine krasse Todesgefahr oder irreversible Schädigungsgefahr eintrat. Also diese Fälle dieses Nikolausbeschlusses sind wirklich sehr eingeschränkt, ja. Es gibt sie aber. Und das Gesetz ist auch, glaube ich, zu Recht dahingehend erweitert worden, um den Versicherten natürlich auch hier einen Auffangtatbestand zu bieten und sie letztlich in besonders krassen Ausnahmesituationen zu versorgen. Mhm.
Wir wollen noch, bevor wir noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, dann was in den Leitlinien gegebenenfalls auch steht, woran sich die Ärzte halten, so ein bisschen in den Behandlungen und in der Diagnostik, wollen wir noch auf ein Thema kommen. Du hast den gemeinsamen Bundesausschuss, hast du vorher schon genannt. Ich habe davor noch nie was davon gehört, aber die bewerten Medikamente. Und wenn jetzt ein neues Medikament auf den Markt kommt, dann bewertet der gemeinsame Bundesausschuss, ob dieses Medikament einen Zusatznutzen gegenüber anderen Medikamenten hat, die bereits zugelassen sind im gleichen Indikationsgebiet. Denkt man erstmal, ist es für mich relevant, hat nämlich auch was mit der Preisbildung dann am Ende zu tun. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nicht so interessant, aber trotzdem hat das auch eine Relevanz für Patientinnen und Patienten. Welche denn?
Ja, ich habe das sogar ganz praktisch schon erlebt im privaten Sektor, dass man dann da gesessen hat, ja, ich ziehe das Pferd jetzt mal von hinten auf, ja, und der Arzt dann gesagt hat, das kann ich Ihnen gar nicht verordnen, ja, ist zwar ein neues zugelassenes Medikament, ist auch im Indikationsgebiet, das hat aber gar keinen Zusatznutzen vom gemeinsamen Bundesausschuss bekommen. Als Patient sitzt man dann da und wenn man nicht vom Fach ist, würde man einfach nicken und sagen, oh Gott, ja, schade, ja. Und mit so einem Fehlverständnis muss man aufräumen. Du hast das eben schon sehr schön gesagt. In Deutschland müssen alle Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff, die aber arzneimittelrechtlich zugelassen sind und die seit 2011 auf den Markt kommen, die müssen sich nochmal nachgelagert einer Zusatznutzenbewertung unterziehen. An deren Ende steht ein vom gemeinsamen Bundesausschuss ausgesprochener Zusatznutzen, der entweder erheblich, beträchtlich, gering, kein Zusatznutzen und in, ich glaube, 1, 2, 3 Fällen gab es auch schon mal einen geringeren Zusatznutzen. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Also der diese Ausmaße hat. Und auf dieser Basis verhandelt dann der pharmazeutische Unternehmer im Nachgang mit dem Spitzenverband der Krankenkassen einen Erstattungsbetrag für das Arzneimittel. Also nochmal einen neuen Preis, ja, der dann inzwischen schon ab dem 7. Monat nach Launch, also nach diesem erstmaligen Inverkehrbringen auf dem deutschen Markt gilt. Und dieser Preis wird verhandelt, abhängig von diesem festgestellten Ausmaß des Zusatznutzens. Ich muss deshalb so tief reingehen, weil man sonst nicht versteht, ja, warum das so wichtig ist. Wenn man ein Arzneimittel hat ohne Zusatznutzen, ganz grob jetzt mal gesprochen, das sind dezidierte, komplizierte Regelungen, darf das Arzneimittel aber grob gesprochen nicht teurer sein als die sogenannte zweckmäßige Vergleichstherapie, also die Arzneimittel, die es im Indikationsgebiet schon gibt. Wenn man einen Zusatznutzen hat, also einen geringen, beträchtlichen, erheblichen, dann kann man einen Aufschlag auf diese Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie verhandeln. Wie gesagt, keine Details, grob gesprochen. Was man aber daran sieht, wenn man auch ein Arzneimittel ist, vielleicht ohne Zusatznutzen, darf es ja vom Preis her gar nicht teurer sein als das, was es schon gibt. Also kann es zumindest vom Preis her auch gar nicht unwirtschaftlich sein in dem Sinne. Der Gesetzgeber hat diese frühe Nutzenbewertung, so heißt das, für Arzneimittel letztlich eingeführt, nur um bei den Krankenkassen oder zugunsten der Krankenkassen Wirtschaftlichkeits- und auch irgendwie Finanzreserven natürlich zu heben und die Arzneimittelpreise im Rahmen zu halten. Ja, das bewirkt aber keinen Verordnungsausschluss. Und wenn ein Arzt jetzt sagt, das kann ich Ihnen gar nicht verordnen, weil das hat keinen Zusatznutzen, ja, das stimmt nicht. Auch ein Arzneimittel ohne Zusatznutzen ist ja zugelassen, ja. Und wenn es indikationsgerecht eingesetzt wird, warum soll es dann nicht wirtschaftlich sein können, ja?
Also, viele Ärzte wissen es vielleicht auch gar nicht. Und dann ist es total legitim, mal darauf hinzuweisen. Und dann können die sich selbst informieren und dann klappt es vielleicht.
Ja, man muss da eigentlich noch viel mehr aufklären. Ich bemerke das auch immer, wenn ich Vorträge halte vor Ärzten auf Fortbildungsveranstaltungen, dass viele das auch mit dem Wirtschaftlichkeitsprinzip gar nicht so wissen. Ich glaube, weil es ihnen auch gar nicht so je erklärt wurde. Aber ich meine, das sind Ärzte, Fachärzte, die sollen natürlich auch Profi sein in der Medizin. Und nicht in meinem Sektor, ja. Die müssen ja eigentlich Mediziner und Jurist sein, ja. Aber dafür gibt's uns ja.
Sehr gut.
Ja, Andrea, du hast gerade schon die Leitlinien angesprochen. Es gibt ja manchmal Medikamente, wo in den Leitlinien eben festgelegt ist, dass sie nur dann angewendet werden, wenn wirklich ganz schwerwiegende Krankheitsfälle vorliegen oder Ausnahmefälle. Und Vitiligo hast du auch schon angesprochen, dass das eben so ein Punkt ist, wo Patienten teilweise auch Medikamente nicht bekommen, weil dann es irgendwie heißt, dass die Krankheit quasi noch nicht schwer genug ist. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen mehr erklären und auch sagen, was man als Patient vielleicht tun kann, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat einen schweren Krankheitsverlauf, man hat zum Beispiel auch Flecken im Gesicht, die dann auch total einschränken, wo man irgendwie dann auch psychisch darunter leidet, was man dann auch tun kann.
Also wenn wir jetzt von dieser nicht segmentalen Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung sprechen, sprich wo jemand dann auch Flecken im Gesicht hat, da gibt es ja ein zugelassenes Arzneimittel, deshalb grundsätzlich erstattungsfähig, was bei vielen Ärzten vielleicht dann die Vorstellung ist, dass das vielleicht ein Lifestyle-Medikament ist, weil das ja nur kosmetisch ist, ja, so gar nicht. Weil gerade die Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung, das überschreitet meiner Ansicht nach auf jeden Fall diesen Krankheitswert. Auch wenn wir das im Lichte dieser Rechtsprechung sehen, wann hat eine Erkrankung Krankheitswert, ja, dann, wenn eine entstellende Wirkung vorliegt, und da sagt das Bundessozialgericht ganz klar, wenn hier jemand, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also ein unbeteiligter Dritter auf der Straße jemanden sieht und die Betrachtung dessen Betroffenheit und Neugier zum Beispiel auslöst, ja, der Betroffene sich aus dem sozialen Umfeld zurückzieht, ins Private, nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen möchte, dann ist ganz klar dieser Krankheitswert überschritten. Aber auch bei dieser Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung, da steht in der Zulassung ja auch nirgendwo drin, wie viel Gesichtsbeteiligung, ja. Es wird also nicht verlangt, das weiß ich jetzt nicht, 80% des Gesichtes betroffen sind, gar nicht, ja. Da reicht schon ein Fleck im Gesicht aus. Das kann natürlich ja auch größer werden, ja. Es ist ja nicht gesagt, dass es dann darauf beschränkt wird. Und dann schon besteht eine Behandlungsbedürftigkeit, ja. Man muss auch sagen, wenn Krankenkassen dann auf die Idee kommen und sagen, oh, die Behandlung war erfolgreich, jetzt ist ja gar nichts mehr, ja. Was für ein gefährlicher Zirkelschluss, ja. Mhm. Die Behandlungsbedürftigkeit muss letztlich hier auch bei Erstdiagnose festgestellt werden. Ausschließlich. Solche Punkte hatte man schon bei anderen, sag mal, Erkrankungsbeispielen. Kleinwuchstherapie habe ich das schon erlebt, ja, dass eine große gesetzliche Krankenkasse sagte, wenn die Kinder dann eine gewisse Größe erreicht haben, die kurz oberhalb der Schwerbehinderungsgrenze sind, boah, jetzt ist das Kind ja über 1,50, kriegt ja gar keinen Kleinwuchs mehr vor. Wie gemein, ja, aber wie auch medizinisch falsch, ja. Man kann ja eine Behandlung dann nicht einfach, nur weil sie erfolgreich ist, plötzlich abbrechen, ja. So mal als Beispiel. Also Patienten sollten in dem Sinne sich natürlich auch mündig machen, gerade wenn sie an so einer Erkrankung leiden, ja. Und wenn sie da große seelische Probleme haben, warum auch nicht dann ein psychologisches Gutachten, ein psychiatrisches Gutachten einholen, dass man wirkliche Probleme damit hat, ja. Das hilft natürlich bei der Frage der Verordnungsfähigkeit auch dem verordnenden Arzt, ja. Falls er das Ganze mal rechtfertigen muss, ja. Wovon allerdings, ich sag mal, wenn man nur eine zugelassene Therapiealternative hat, wenig auszugehen sein wird.
Bei der Vitiligo, die wir jetzt als Beispiel genommen haben, da ist es so, dass wir eben einen spezifischen Fall haben jetzt, wie dann in den Leitlinien eventuell später auch festgelegt werden wird. Da gibt es nämlich noch keine neue Leitlinie und die alte, da war das Medikament noch nicht zugelassen. Es gibt aber noch ja mehrere Formulierungen auch in den Leitlinien, die Antonia genannt hat. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen. Die Formulierung in Ausnahmefällen, in schweren Krankheitsfällen oder auch die Formulierung, wenn bestimmte andere Therapieoptionen nicht erfolgreich waren.
Also wenn wir jetzt bei der Vitiligo bleiben, da müsste man natürlich zunächst mal in die Zulassung gucken. Ne? Wofür ist das Arzneimittel zugelassen? Es gibt oftmals Arzneimittel, die erst zugelassen sind, nachdem bestimmte Therapiealternativen zum Beispiel erfolglos geblieben sind. Das steht jetzt bei dem zugelassenen Medikament für die Vitiligo nicht drin. Ja, da steht auch nicht eine schwerwiegende Vitiligo drin oder sonst was. Ja, nicht segmentale Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung. Ja, maßgeblich ist da letztlich der Text der Fachinformation und der Text der Zulassung. Ja, da muss man immer auch schauen. Leitlinien sind letztlich ein Indiz natürlich für den Stand des medizinischen Wissens, aber nicht der ausschließliche Beweis. Ja, gerade in so einem Falle würde die Fachinformation und der Text der arzneimittelrechtlichen Zulassung natürlich schwerwiegender sein, weil wenn sowas in den Leitlinien steht, das widerspricht dem ja und das repräsentiert dann nicht den derzeitigen und aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse.
Und die psychologische Komponente finde ich noch interessant. Da haben wir jetzt in dem Zusammenhang eben drüber gesprochen. Wir haben vorhin, das fand ich auch ganz interessant, weil wir über Haare gesprochen haben, bei Lifestyle-Medikamenten und wir auch gesagt haben, naja, bei Frauen, also ich kann es mir sehr belastend vorstellen, wenn man keine Haare mehr hat, wenn einem die Haare ausgehen. Klar, ja, bei Männern gesellschaftlich etwas akzeptierter, kann aber übrigens auch da belastend sein, ja, kenne ich auch Leute. Und da würde mich mal interessieren, das Thema psychotherapeutisches Gutachten. Kann das in bestimmten Fällen, um eine Kostenerstattung zu bekommen, hilfreich sein? Und wenn wir, weil wir jetzt so viel über die Weißfleckenkrankheit gesprochen haben, das nochmal als Beispiel nehmen, ist es notwendig, ein psychologisches Gutachten zu haben, damit die Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung eben als behandlungsbedürftige Erkrankung dann anerkannt wird?
Nein, das ist nicht notwendig, ja. Das steht nirgendwo. Natürlich, also nur aber gesetzt den Fall, man würde jetzt in die Diskussion mit der Krankenkasse treten, weil man zum Beispiel einen Kostenübernahmeantrag vorher gestellt hat. Ja, dann kann das natürlich hilfreich sein. Ich würde von solchen Kostenübernahmeanträgen bei eigentlich klaren medizinischen Indikationen und wo die Verordnungsfähigkeit klar ist, immer abraten. Zum einen dürfen Krankenkassen eigentlich auch gar keine Arzneimittelverordnungen genehmigen. Steht im Paragraphen 29 Bundesmantelvertrag Ärzte, ja. Die Therapie und Verordnungsverantwortung liegt in der Hand des Arztes. Die Krankenkasse darf das gar nicht genehmigen. Ist ja auch richtig, weil wir ja vorhin gesagt haben, wir haben Arztvorbehalt in Deutschland, ja. Nur der Arzt ist ja der Profi, ja. Und das darf auch nicht ausgehebelt werden. Zweitens ist oftmals bei Krankenkassen der Reflex, wenn so ein Kostenübernahmeantrag gestellt wird, ja, kann das jetzt schlecht verallgemeinern, aber es wird schon häufig abgelehnt erstmal. Und dann ist man als Patient in der Situation, du musst dann dagegen Widerspruch einlegen, weil sonst wird dieser negative Verwaltungsakt rechtskräftig. Und dann bist du im Widerspruchsverfahren. Dann wird dann nachher der Widerspruch auch zurückgewiesen. Dann musst du, damit der wieder nicht rechtskräftig wird, klagen vor dem zuständigen Sozialgericht. Will man das alles? Nein, das dauert ja auch alles. Und gerade man hat ja auch eine Krankheitslast und eine Behandlungsbedürftigkeit. Deshalb kann man nur sagen, der Arzt soll, wenn es eigentlich klar ist, nicht die Krankenkassen auch mit dieser Verwaltungsentscheidung belasten müssen, ja. Der soll eigentlich verordnen, ja. Der Patient muss auch nicht vorher fragen. Wir waren ja vorhin beim Off-Label-Use. In wirklich so strittigen Fällen, das hat auch das Bundessozialgericht gesagt, dann kann und soll der Arzt natürlich nachfragen. Aber in unstrittigen Fällen nicht, nein. Das ist seine Verordnungsverantwortung. Und der muss und kann er dann auch nachkommen.
Für die Vitiligo ganz klar. Gibt es trotzdem, wenn wir nochmal zum Beispiel auf den Haarausfall kommen oder einfach jetzt mal weggehen von der Weißfleckenkrankheit, gibt es trotzdem Fälle, wo zum Beispiel vielleicht Medikamente, die eher im Lifestyle-Bereich eingeordnet sind, mit einem psychologischen Gutachten, das feststellt, dass es eine schwere psychische Belastung darstellt, dann übernommen werden in den Kosten?
Also das sind absolute Ausnahmefälle. Ja, also wenn, das kann ausnahmsweise natürlich mal sein. Auch wenn man natürlich sagen muss, dann muss natürlich ja auch die psychologische Betreuung bezahlt werden. Ja, dann ist so die Frage wieder Ursache-Wirkung. Ne? Was war zuerst da, ne? Die Henne oder das Ei? Ja, aber das sind absolute Ausnahmefälle, ja.
Verstehe ich.
Falls euch das Thema Vitiligo, also die Weißfleckenkrankheit, über die wir jetzt gesprochen haben, genauer interessiert, wir haben da im Februar schon eine ausführliche Folge dazu gemacht. Da sprechen wir über die Ursachen, über die Symptome und über genau diesen psychischen Leidensdruck, den wir jetzt auch schon angesprochen haben, der eben durch diese Krankheit entstehen kann, und auch über Behandlungsmöglichkeiten. Und das verlinken wir euch in den Shownotes.
Kooperationspartner der heutigen Folge ist Insight. Auf der Patientenwebsite www.uncovervitiligo.de wird mit Mythen rund um das Thema Weißfleckenkrankheit aufgeräumt. Ihr erfahrt, warum Vitiligo alles andere als eine Lifestyle-Erkrankung ist und warum sie alles andere als unbehandelbar ist. Und außerdem könnt ihr eure persönlichen Fragen unkompliziert und kostenlos an Vitiligo-Expertinnen und Experten stellen. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes.
Viviane, macht es denn einen Unterschied, zu welchem Arzt ich gehe? Also ob ich zu einem Facharzt oder zu meinem Hausarzt gehe? Macht es vielleicht zum Beispiel Sinn, eher zu einem Facharzt zu gehen, weil ich vermute, dass ich da vielleicht dann andere Medikamente verschrieben bekomme als beim Hausarzt?
Also der Hausarzt hat ja grundsätzlich erstmal wie so eine Lotsenfunktion auch im System inne. Ja, wenn du dich als GKV, also als gesetzlich krankenversicherter Patient in so einem Hausarztmodell eingeschrieben hast, ist es sogar Voraussetzung, bevor du zu Fachärzten gehst, ja, dass der dich sozusagen wie so ein Lotse weiter überweist. Ja, aber auch ohne Hausarztmodell ist es sicherlich sinnvoll, erstens einen Hausarzt überhaupt zu haben, ja, ganz, ganz wichtig, weil der, wenn du nicht Profi bist, und ich meine, die meisten von uns sind keine Mediziner und keine Profis, natürlich weiß, er kann schon eine Verdachtsdiagnose oder eine richtige Diagnose stellen und dich dann zu dem entsprechenden Facharzt weiter überweist. Bestimmte Fachärzte, also du brauchst nicht für alle Fachärzte eine Überweisung, ja, zum Hautarzt oder zum Frauenarzt oder zum Kinderarzt, können wir ja als GKV-Patienten alle auch ohne Überweisung gehen. Der Facharzt hat natürlich in seinem, weil er auch natürlich ein spezifischeres Spektrum hat, ja, der Behandlung andere Möglichkeiten unter Umständen auch als der Hausarzt, dir Dinge zu verschreiben. Bleiben wir jetzt noch mal kurz bei der Weißfleckenkrankheit. Ja, da ist zum Beispiel ja in der Fachinformation von dem zugelassenen Arzneimittel auch bestimmt, dass diese Einleitung und Überwachung der Behandlung durch mit Vitiligo-Behandlung erfahrene Fachärzte und Spezialisten erfolgen soll. Ja, damit wird in der Regel nicht der Hausarzt gemeint sein. Ja, weil wie gesagt, der sicherlich nicht so viele Vitiligo-Patienten hat wie zum Beispiel eine spezialisierte Hautarztpraxis oder irgendeine Spezialambulanz an einem Uniklinikum oder so.
Jetzt hast du Spezialambulanz schon angesprochen. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Wie ist es denn mit den Kliniken? Also macht es Sinn, auch in eine Fachklinik zu gehen, weil die vielleicht noch mehr Spielraum vielleicht haben, was Behandlungen angeht?
Also da kommt es immer drauf an, ob du dich jetzt natürlich stationär oder ambulant behandeln lässt. Ja, weil wir haben stationär und ambulant zwei lustigerweise total unterschiedliche Systeme. Ja, ich hole jetzt noch mal so ein bisschen aus, aber wir haben ja noch die Zeit. Ja? Im niedergelassenen Sektor ist es so, dass wir ein grundsätzliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt haben. Das hört sich jetzt schrecklich an. Was heißt das eigentlich? Ja, also grundsätzlich ist so an neuen Behandlungsmethoden beispielsweise ja nur das erlaubt, wo der gemeinsame Bundesausschuss ausdrücklich gesagt hat, das darf in der Indikation eingesetzt werden bei Behandlungsmethoden. Ne? Wir bewegen uns jetzt nicht bei den Arzneimitteln. Da darf ja alles eingesetzt werden, wenn es zugelassen ist und indikationsgerecht eingesetzt wird. Im stationären Sektor haben wir es genau umgekehrt. Da haben wir eine grundsätzliche Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, ja, wieder auf Deutsch, ja. Grundsätzlich dürfen die stationär erstmal alles machen, außer der gemeinsame Bundesausschuss hat gesagt, nein, das darf nicht zulasten der GKV erbracht werden. Also zwei vollkommen stationär und auch konträre Systeme eigentlich, ja. Wie gesagt, dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip schwebt wieder wie so eine Wolke über allem, ja. Um jetzt konkret zu deiner Frage zu kommen, als Patient, ja, beispielsweise als Vitiligo-Patient wird man, glaube ich, selten deshalb stationär behandelt werden müssen, denke ich. Das ist ja was ambulant therapiert werden kann. Und da können natürlich Spezialambulanzen vielleicht auch näher am Puls der Zeit sein als eine, sage ich mal, ganz normale Hautarztpraxis, ja. Also je spezieller man sich behandeln lässt, die haben natürlich auch mehr Wissen und auch mehr Erfahrung, ja, mit diesen neuen Behandlungsmethoden, also mit diesen neuen Arzneimitteln beispielsweise auch, als irgendeine ganz normale Hautarztpraxis, ja. Es ist schon sinnvoll, sich dann natürlich in die Hände von Spezialisten zu begeben. Aber die, wenn man sich ambulant behandeln lässt, da ist das Leistungsspektrum trotzdem grundsätzlich genau das gleiche wie in einer Facharztpraxis.
Ja. So, auf jeden Fall gut zu wissen, denke ich, dass man danach die Entscheidungen nicht ausrichten muss. Bibiane, mich würde noch interessieren, wenn es um Kosten für Medikamente geht, inwieweit man sich vielleicht in bestimmten Fällen auch mal direkt an die Krankenkassen wenden kann und sollte. Also ich habe recht gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel was die Kostenübernahme für meine Dengue-Fieberschutzimpfung anbelangt, also eine Reiseschutzimpfung. Die musste ich erstmal selbst bezahlen. Ich habe vorher bei der Krankenkasse nachgefragt, ob es bezahlt wird, haben mir dann erklärt, wie ich das einreichen muss und habe dann sehr problemlos das Geld eben rückerstattet bekommen. Das ist jetzt ein Beispiel. Kannst du mal uns vielleicht mal ja zusammenfassen, in welchen Fällen es vielleicht Sinn hat, eben wenn es um Kosten für Medikamente geht, direkt bei der Krankenkasse anzufragen?
Ja, also diese Impfung, die du angesprochen hast, da wird es sich um eine sogenannte Satzungsleistung der Krankenkasse handeln, die von Kasse zu Kasse unterschiedlich sein können und wo die Krankenkassen auch ein bisschen mit Wettbewerb untereinander machen. Ja, manche Krankenkassen zahlen solche Reiseimpfungen, andere zahlen die vielleicht nicht oder nicht in dem großen Umfang. Ja, manche Krankenkassen bezahlen Akupunktur in bestimmten Indikationen, andere nicht. Ja, da macht es natürlich Sinn, A, bei seiner Krankenkasse nachzufragen oder, ich meine, wer macht das schon, ja, in die Satzung der Krankenkasse zu gucken. Ich glaube, das machen nur solche... Die findet man wahrscheinlich noch nicht mal, ja. Diese Satzungsleistung muss man natürlich unterscheiden von gesetzlich bestimmten Leistungen, ne? Und in diesen gesetzlich bestimmten Leistungen, die sind natürlich allgemeiner gefasst und da sind alle Krankenkassen letztlich gleich. Mhm. Ich sage immer ganz grundsätzlich, mit diesen Kostenübernahmeanfragen, ja, sollte man, gerade wenn es sich jetzt um zugelassenes Arzneimittel handelt, was in-Label eingesetzt wird, also indikationsgerecht, würde ich eher zurückhaltend umgehen. Ja, das, die Krankenkassen wollen es auch gar nicht. Ja, und warum es machen? Ja, bei dir jetzt mit der Schutzimpfung, warum nicht? Ja, du hast wahrscheinlich nicht in die Satzung vorher geguckt und hast dich gefreut, dass deine Kasse das übernimmt. Ja, oder auch mit Grippeschutzimpfungen. Ja, gibt's ja alle möglichen Sachen. Da warum nicht nachfragen? Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, vom gesetzlichen Leistungsumfang ist die GKV oder sind alle GKV und alle gesetzlichen Krankenversicherungen, Krankenkassen untereinander gleich.
Du hast uns ja im Vorgespräch verraten, Bibiane, dass du gesetzlich auch versichert bist, weil du das besser findest. Ich bin da kurz gestolpert, weil ich dachte, ja, wir reden ja über Kostenübernahmen für Medikamente und so in meiner Erwartung dachte ich, naja, privat versichert habe ich wahrscheinlich bessere Chancen, ist wahrscheinlich aber nicht der Grund, oder? Die Kosten für Medikamente, warum du gesetzlich versichert?
Also ich bin aus Überzeugung freiwillig gesetzlich versichert. Ja, viele Krankenkassen werden wahrscheinlich sagen, oh, warum? Ja, oder sich natürlich auch freuen. Ich habe das vor vielen, vielen, vielen Jahren auch mal so entschieden, auch wegen der Beitragsentwicklung im Alter, ja, im Vergleich zur privaten Krankenversicherung, ja. Und du hast bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung, die musst dich nehmen, unabhängig von deinem Krankheitsbild, ja. Mhm. Bei der privaten Krankenversicherung schwebt letztlich in gewisser Hinsicht auch mal das Damoklesschwert über dir, dass die den Krankenversicherungsvertrag kündigen können. Mhm. Ja, wir haben inzwischen, es muss keiner mehr ohne Krankenversicherung in Deutschland sein. Wir haben ja diesen Basistarif, der bei der privaten Krankenversicherung angeboten werden muss, ja. Da möchte man aber auch nicht wirklich rein. Ja, deshalb habe ich vor vielen Jahren mal entschieden, ich bleibe gesetzlich versichert. Aber ich glaube, im Behandlungsalltag, die Behandlungsrealität in Deutschland ist schon so, dass man häufig als Privatversicherter natürlich schneller einen Termin bekommt, ja. Und vielleicht auch mal, sage ich mal, eine diagnostische Erhebung mehr bekommt, ist mal diese Frage der Übermedizin, ist das wirklich notwendig oder wird es halt einfach nur gemacht? Da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu füllen. Ja, ich glaube, es ist, sag ich mal, auch ein bisschen eine Überzeugungstäter-Sache, ja. Ich bin bisher als gesetzlich krankenversicherte Patientin und ich war auch schon häufig und intensiv beim Arzt, ja, oder auch im Krankenhaus, ja, ich bin bisher immer bestens behandelt worden, ja, deshalb großen Dank auch an meine behandelnden Ärzte, by the way. Auch als gesetzlich krankenversicherte Patientin, deshalb, eigentlich dürften die Ärzte auch keinen Unterschied machen.
Ja, so. Eine gute Nachricht, dass du das so siehst, finde ich total schön.
Ich habe noch eine ganz praktische Frage zu den Medikamenten. Wenn ich jetzt eine Krankheit habe, bei der ich regelmäßig immer das gleiche Medikament nehmen muss, muss ich dann wirklich jedes Mal zum Arzt gehen, um mir das ausstellen zu lassen? Oder geht das dann vielleicht auch telefonisch, dass ich so eine Folgeverordnung dann bekomme?
Genau, du hast jetzt das technische Wort schon angesprochen, Folgeverordnung. Das geht grundsätzlich auch telefonisch natürlich, weil der Arzt ja dann einmal bei dir schon die Indikation und die Diagnose gestellt hat, die Indikation für das Arzneimittel festgestellt hat. Und wenn du jetzt einen chronischen Therapiebedarf hast, ja, musst du nicht jedes Mal wieder live in der Praxis auflaufen, ja, dann können auch solche telefonischen Folgeverordnungen ausgestellt werden.
Und noch eine weitere Frage, die ist wahrscheinlich, zum Glück kommt es nicht so häufig vor, hoffe ich, aber kann ja auch mal sein, dass man dann durch ein Medikament unerwartete Nebenwirkungen hat. Was sind denn da meine Rechte als Patient?
Also erstmal, wenn das auftritt, ja, musst du auf jeden Fall zu deinem Arzt gehen, ja, dem das schildern und der kann dann eine Nebenwirkungsmeldung, eine sogenannte UAW-Meldung, ja, unerwünschte Arzneimittelwirkungsmeldung an die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft oder an das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, weitergeben, ja. Er muss eigentlich sogar das machen, ja. Deshalb, wenn man das als Patient erfährt, eine Nebenwirkung, die jetzt wirklich intolerabel ist, ja, auf jeden Fall erstmal zum Arzt natürlich gucken. Voraussetzung ist natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel an Ersatz- oder Schadensersatzansprüche denkt, ja, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, dass du das Arzneimittel aber in der korrekten Dosierung, also sozusagen wieder, wir sind jetzt wieder beim zulassungskonformen Einsatz, also in-Label angewandt hast, ja. Du hast Rechte als Patient. Die Arzneimittelhaftung ist in Paragraphen 84 AMG gesetzlich geregelt. Das ist eine Art der Produkthaftung. Der pharmazeutische Unternehmer haftet also für dieses in Häkchen gefährliche Gut, was er mit dem Arzneimittel auf den Markt wirft, ja, oder auf den Markt bringt, ja, wenn dann Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen auftreten, die über das vertretbare Maß hinausgehen. Da gesteht der Gesetzgeber den Patienten sogar auch noch eine Art Beweiserleichterung zu. Paragraph 84 Absatz 2 wird erstmal vermutet, dass dieser Schaden, den du da erlitten hast, auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch durch das Arzneimittel stammt. Mhm. Da kann der pharmazeutische Unternehmer natürlich einwenden, wenn es noch eine Alternativursache gibt, ja, dann hebelt das wieder auf. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Wenn man als Patient die Befürchtung hat, dass man durch ein Arzneimittel Schäden erlitten hat, ja, sollte man sich natürlich an einen Fachmann wenden. Mhm. Und das wäre in so einem Fall am besten ein Fachanwalt für Medizinrecht oder eine Fachanwältin für Medizinrecht, die mit einem dann überprüft, macht es hier Sinn, vielleicht Ersatzansprüche geltend zu machen und das Ganze auf dem Rechtsweg unter Umständen zu verfolgen.
Jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen, man muss dann natürlich aufzeigen, dass man es richtig eingenommen hat. Jetzt waren wir bei Nebenwirkungen, wo dann das Pharmaunternehmen in Anführungsstrichen verantwortlich ist. Ich würde gerne abschließend noch über das Thema Behandlungsfehler sprechen. Kann ja auch im Zusammenhang mit Medikamenten vorkommen, ist ja ganz oft unbeabsichtigt. Nichtsdestotrotz kann es mal sein, dass ein Medikament falsch verordnet wird oder auch falsch verabreicht wird im Krankenhaus beispielsweise. Jetzt ist es ja so, dass man als Patientin und Patient dann beweisen muss, irgendwie vor Gericht, dass so ein Behandlungsfehler vorliegt. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil die Gegenseite, in Anführungsstrichen der Arzt, natürlich einen riesen Wissensvorsprung dabei auch hat. Und was ich sehr interessant finde, und da würde ich gerne von dir noch eine Einordnung haben, ist, es gibt das Thema der Beweiserleichterung oder sogar der Beweislastumkehr. Ich jetzt gelernt habe, zwei rechtliche Begriffe. Im letzteren Fall muss dann der Arzt oder die Ärztin zeigen, eben keinen Fehler, alles richtig gemacht zu haben. Wann tritt es denn ein, dass man dann selbst eben als Patient nicht die Beweise erbringen muss, sondern der Mediziner?
Oh, das waren 1000 Fragen auf einmal. Ich fange jetzt ganz vorne an, ja. Wenn wir uns jetzt im Bereich des Behandlungsfehlers bewegen, und ich würde jetzt die Arzneimittelhaftung mal rauslassen, weil das ja ein bisschen Sonderfall ist. Der Patient hat Angst, dass der Arzt einen Behandlungsfehler gemacht hat. Natürlich muss er auch da mit seinem Arzt drüber sprechen und der Arzt hat auch die Pflicht, den Patienten darauf hinzuweisen, wenn er selber erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, er hat also auch da eine Aufklärungspflicht, ja. Was kann man als Patient erstmal tun? Als Patient sollte man als allererstes die Einsichtnahme in seine Arztakte, in seine Patientenakte beantragen. Das Recht hat man als Patient, das kann einem auch grundsätzlich nicht verweigert werden. Ich sage jetzt schon wieder grundsätzlich, weil wir im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen, ja, da gibt es manchmal natürlich auch medizinische Indikationen, einem Patienten nicht dann alles mitzuteilen. Das sind aber wieder Sonderfälle. Also Blick in die Patientenakte, ja. Und dann gilt es natürlich, du hast ja vollkommen recht, grundsätzlich muss immer der, der was von dem anderen will, das auch beweisen, ja, warum er was will. Er muss also beweisen, dass der Arzt einen Behandlungsfehler begangen hat und beweisen, dass der Schaden, der bei ihm eingetreten ist, bei dem Patienten kausal, das heißt ursächlich, auf diesem Behandlungsfehler beruht. Im Falle eines sogenannten groben Behandlungsfehlers findet eigentlich eine Beweislastumkehr statt. Dann muss nicht mehr der Patient beweisen, dass hier ein Fehler gemacht wurde, sondern der Arzt muss beweisen, dass er keinen Fehler gemacht hat. Aber dieser grobe Behandlungsfehler muss ja erstmal zumeist vor Gericht festgestellt werden. Ja, also es braucht ein wenig, bis man zu dieser Beweislastumkehr kommt.
Was ist da der Unterschied? Also ab wann ist es ein grober Behandlungsfehler?
Also der Arzt schuldet dem Patienten ja grundsätzlich den sogenannten Facharztstandard, ja, also immer den Standard eines Facharztes, ja, oder im Hausärztlichen den Standard eines Hausarztes und muss den Patienten mit der größtmöglichen und gebührenden Sorgfalt behandeln. Mhm. Ein grober Behandlungsfehler liegt dann vor, wenn er diese Sorgfalt schlechterdings ganz eklatant außer Acht gelassen hat, ihm also ein Fehler passiert ist, der schlechterdings nicht hätte passieren dürfen, so sagt der BGH. Ja. Beispiel, ja, die haben bei der OP nicht richtig gezählt und es sind Haken im Bauch verblieben. Ja, passiert alles. Ja. Oder haben statt dem rechten das linke Knie operiert. Ja, haben wir auch schon alles gehabt. Ja. Oder statt einer Hämorrhoidenentfernung haben sie eine Sterilisation durchgeführt. Ja, haben wir alles schon gehabt. Ja, also es gibt Dinge. Ja. Ich glaube, da gibt es auch nichts, was unter Himmel und Erde nicht schon passiert ist. Ja, da würde ich jetzt sagen, das sind so Sachen, wo man dran denken könnte, dass da natürlich grobe Behandlungsfehler vorliegen. Ja.
Was ja auch noch wichtig ist, vielleicht zu verstehen, wenn man sich das überlegt, ja, ob man, das ist ja auch ein Aufwand, ne, dass man
ein großer Schritt,
ne, dass man damit vor Gericht geht. Es gibt sozusagen auch, dass man mit eine Schuldigkeit hat, so als Stolperfalle, so ein Stück weit. Ich fand's ganz interessant, ich habe ein Beispiel rausgesucht vom Oberlandesgericht in Hamm. Ein 45-jähriger Patient wurde mit Angina pectoris ins Krankenhaus eingeliefert. Also die Krankheit gilt als, kann Vorbote für einen Herzinfarkt sein. Und er wurde dann dort nicht als Risikopatient eingestuft, obwohl er Raucher war und erhöhte Cholesterinwerte hatte. Bestimmte Untersuchungen wurden nicht durchgeführt und er hat keine Blutverdünner bekommen, obwohl das eigentlich Standard gewesen wäre. Aber er hat sich auf eigenen Wunsch selbst entlassen und ist dann zu Hause gestorben. Und die Klage wurde abgewiesen. Wie schätzt du das denn ein, wenn man sich das überlegt? Soll ich das jetzt machen? Soll ich auf Schmerzensgeld klagen? Wann würdest du das empfehlen und wann würdest du sagen, vielleicht lieber nicht?
Also dieser Fall, den du gerade geschildert hast, der ist natürlich besonders krass, ja, weil man wahrscheinlich ja dem Patienten oder seiner hinterbliebenen Ehefrau ja keinen Schadensersatz oder Schmerzensgeld zuerkannt hat aus einem Mitverschulden, ja, also ich kenne den Fall jetzt nicht genau, aber diese Mitverschuldensfälle sind gar nicht so selten. Das hast du beispielsweise auch, wenn du dich wenn man sich in Behandlung begibt, ja, und nicht alle Vorerkrankungen angibt, ja, das ist auch ein klassischer Fall des Mitverschuldens. Oder wenn man an der Therapie nicht ordentlich mitwirkt, ja, die Tabletten oder das Arzneimittel nicht so nimmt, wie der Arzt einem das vorgegeben hat, ja, das können alles Mitverschuldensfälle sein. Wenn man sich überlegt, man möchte jetzt vorgehen, muss man nicht sofort klagen. Die Patienten haben gerade im Fall dieser Arzthaftung eine kostengünstigere und ich finde auch ganz schöne Möglichkeit, solche Ansprüche oder überhaupt erstmal das Vorliegen eines Behandlungsfehlers und eines Schadens feststellen zu lassen. Nämlich bei den Schlichtungsstellen, die bei den Ärztekammern angesiedelt sind. Das ist für den Patienten kostenfrei. Er kann sich dort natürlich auch von einem Anwalt schon vertreten lassen, ja. Aber diese Schlichtungsstellen sind grundsätzlich unabhängig und wenn die ärztliche Seite einverstanden ist, ja, also die Gegenseite, prüft durch unabhängige Gutachter, liegt hier ein Behandlungsfehler vor, ja oder nein. Und viele dieser ganzen Arzthaftungsfälle können schon auf dieser Ebene geklärt werden. Entweder, dass man klärt, oh, es war doch gar kein Behandlungsfehler, der Schaden ist gar nicht kausal, oder dass zum Beispiel die Parteien sich schon auf dieser Ebene einigen können, ja, also dass da schon die Ersatzansprüche anerkannt oder festgelegt werden. Und nur wenn das scheitert, dann muss man eigentlich am besten natürlich, weil es sich ja meist um Summen handelt, wo man schon beim Landgericht landet und da besteht Anwaltszwang, auch wieder an den Spezialisten wenden. Und da würde ich auch wieder von meiner Zunft sprechen. Da sind natürlich Fachanwälte für Medizinrecht, da Fachanwältinnen für Medizinrecht spezialisiert. Und da sollte man als Patient darauf achten, dass das welche sind, die in Arzthaftungsfragen auch auf Patientenseite dann tätig sind. Weil da muss man absoluter Profi sein, wenn man das gut und richtig vertreten möchte.
Verständlich.
Ja.
Wir möchten euch jetzt noch auf den spannenden Instagram-Kanal unseres heutigen Kooperationspartners Insight hinweisen. Unter Uncover Vitiligo findet ihr Antworten auf medizinische, rechtliche und psychologische Fragen, viele Tipps für den Alltag, Erfahrungsberichte von Menschen mit Vitiligo und auch die Möglichkeit, euch auszutauschen. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Und zum Schluss bekommt ihr wie immer einen praktischen Tipp von uns, wenn ihr nicht gerade in Bonn wohnt, wo die Bibiane ist, und ihr seid auf der Suche nach einem Anwalt oder einer Anwältin für Medizinrecht, dann schaut doch mal in die Empfehlungsliste von unseren Kollegen von Focus Business. Da findet ihr Anwälte und Anwältinnen für Medizinrecht, sorgfältig recherchiert von unserem Rechercheinstitut Factfield. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes. Bibiane, das bringt mich so nochmal zu einer abschließenden Frage. Wenn wir nochmal zurückgehen, ich glaube, wir haben jetzt verstanden, dass bei dem Thema Behandlungsfehler ein anwältlicher Beistand wichtig ist. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Thema Kostenübernahme von Medikamenten, kannst du für uns nochmal zusammenfassend einordnen, wann bespreche ich es mit dem Arzt und wann ist der Schritt gegeben, dass ich auch hier, du vertrittst ja viele solche Fälle, mich an einen Anwalt, eine Anwältin für Medizinrecht wende?
Also grundsätzlich muss man sagen, der Patient sollte all die Verordnungsentscheidungen, ja, und die Möglichkeiten mit seinem Arzt natürlich besprechen. Wenn wir ein zugelassenes Fertigarzneimittel haben, was nicht irgendeinem Verordnungsausschluss unterliegt, verschreibungspflichtig ist, dann hat der Patient darauf ganz grundsätzlich erstmal einen Anspruch. Wann sollte man sich einen Medizinrechtler, also wann muss man den Anwalt aufsuchen, ja? Wenn zum Beispiel die Krankenkasse die Verordnung dieses Arzneimittels bzw. die Kostenübernahme ablehnt, ganz klar, dann sollte man sich eigentlich rechtliche Hilfe in Anspruch, sollte man die in Anspruch nehmen und sich die suchen, weil als Patient alleine ist man oftmals auch alleine gelassen.
Guter Hinweis. Bibiane, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich fand's total spannend. Ich habe am Anfang gedacht, oh, Rechtsthema, aber es ist so interessant und ich glaube auch so gut, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe auf jeden Fall total vieles gelernt. Ich werde mitnehmen, dass, wenn das Thema Budget fällt, man den Arzt auch nett darauf hinweisen kann, dass es vielleicht gar kein Problem darstellt. Und auch sehr interessant fand ich diese Voreinordnung sozusagen, diese Möglichkeit bei Behandlungsfehlern. Das werde ich auch mitnehmen. Hast du abschließend noch einen ganz persönlichen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, den du uns zum Thema Medizinrecht mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, man sollte, glaube ich, keine Berührungsängste haben. Ja, ihr habt jetzt gemerkt, also wir Anwälte sind, glaube ich, gar nicht so böse. Ja.
Das ist ein gutes Beispiel.
Auch ganz normal reden. Ja, und ich finde immer, Kommunikation ist alles. Ja, wirklich die Sache mit dem Arzt besprechen. Ja, dann werden einem oftmals Ängste genommen. Ja, und vieles ist am Ende klarer. Man weiß besser Bescheid über seine Erkrankung und seine Therapie.
Bibiane, wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich.
Dankeschön.
Auch, dass du die Reise auf dich genommen hast. Schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch beiden. Antonia, Andrea, Dankeschön.
Ja, und bevor ihr abschaltet, in unserer nächsten Folge sprechen wir über das Thema Hämorrhoiden, also ein absolutes Tabuthema. Habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht mit euren Freunden so drüber gesprochen. Dabei sind Schätzungen zufolge jeder zweite über 30 schon mal davon betroffen gewesen. Und wir sprechen in der Folge über Symptome, über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten und holen dieses Thema eben mal aus der Tabuzone.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt doch die Glocke. Damit könnt ihr uns unterstützen und ihr verpasst keine neue Folge. Lasst uns eine Bewertung da, freuen wir uns auch riesig drüber. Und wenn ihr Themenwünsche, Anregungen, Fragen, Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de oder eine Nachricht auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.